ARD.
Das könnte natürlich nirgendwo anders spielen. Und wenn man das jetzt als Definition nimmt, ist es sicher ein Berlin-Roman. Aber ein Berlin-Roman hieß ja oft, dass man ein bestimmtes Bild von der Stadt auch produziert. Der wurde auch manchmal so gefordert. Und das hat mich immer unglaublich genervt. Und tatsächlich ist dieser Humboldthain hier, der Wedding, das kennt gar nicht jeder. Also das ist nicht Berlin-typisch. Aber natürlich, ohne Berlin würde das nicht gehen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Wir steigen diesmal erst nach oben und dann tief nach unten. Orte und Worte ist im Humboldthain in Berlin, ein Park im Stadtteil Wedding. Hier steht ein Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Und den hat Nadine mit der Autorin Inka Parei besichtigt. Was habt ihr denn da gesucht, Nadine?
Ja, wir haben den Schauplatz ihres neuen Romans betreten. Der heißt nämlich wie der Ort Humboldthain. Und er spielt zum Teil in diesem Bunker, in dieser Kriegshinterlassenschaft. Und zu erreichen ist die Flakturmruine über steile Treppenstufen im Park. Von außen ist erstmal nichts von der dunklen Vergangenheit zu sehen. Also die Ruine ist ein grüner Hügel. Oben ist eine Aussichtsplattform. Also es ist auch eine Touristenattraktion, auch eine Kletterwand und Trainingsetappe für ehrgeizige Jogger, die da die Treppen hochjagen. Ja, und der Rest des Betongemäuers oben ist von außen mit bunten Graffiti übersät, aber innen sieht das alles ganz anders aus. Und darum geht's auch in Inka Pareis Roman. Darum nämlich, wie die Vergangenheit, wie Krieg, Gewalt und Traumata hineinragen in die Gegenwart, wie das verdrängt und überschrieben wurde und trotzdem eben noch präsent ist in den Kindern, den Enkeln, aber eben auch im Stadtbild. Und ganz entscheidende Szenen spielen hier in dieser Bunkerruine im Humboldthain.
Humboldthain, so heißt auch das Buch, du hast es mitgebracht. Ich lese mal die ersten Sätze vor, die gehen so. Zitat: Bruno schlägt die Augen auf und sieht vor sich eine weiße Fläche. Wenn man es genau nimmt, ist sie grau. Sie wäre weiß, wenn er eine Lichtquelle in seiner Nähe hätte. Aber um ihn herum ist nichts, überall Dunkelheit. Klingt ziemlich geheimnisvoll.
Ja, das ist es auch. Also das Buch fängt an wie ein Krimi. Ne? Wir sind mit einem Mann namens Bruno in völliger Finsternis. Er liegt verletzt am Boden des Bunkers, nachdem er wohl durchs kaputte Treppenhaus der Flakturmruine in die Tiefe gestürzt ist. Und wie er da hineingekommen ist und was er da gesucht hat, wer und was ihn in diese Lage gebracht hat, das weiß er nicht. Und ich als Leserin weiß es natürlich am Anfang auch nicht und will es dann aber unbedingt wissen und folge Bruno jetzt in die Windungen seiner Erinnerungen, die da im Dunkeln auf ihn einstürzen. Erinnerungen an seine Kindheit im Berliner Gesundbrunnenviertel in Wedding in den 60er Jahren, unweit der Berliner Mauer damals. Eine Kindheit, die geprägt ist von Mobbing und vom Alleinsein. Es geht bis hinein in die 90er Jahre, da wird er Vater, er zieht mit der kleinen Familie an den Rosenthaler Platz, nicht weit von da, wo er aufgewachsen ist. Aber von heute auf morgen verlässt er dann Frau und Kind und verschwindet. Und die Erzählperspektive, die schwenkt dann um auf den Sohn. Und wir erfahren aus seiner Sicht, in welche Lügen sich Bruno verstrickt hat. Und der Sohn, Julius heißt er, taumelt dann seinerseits als Erwachsener ziemlich schwankend und unsicher durch Berlin und auch durch New York. Eine Stadt, die im Roman übrigens auch viel Raum einnimmt. 9/11 spielt da noch eine Rolle. Und die Autorin Inka Parei, die ist in Frankfurt am Main geboren, seit den 80ern in Berlin mehrfach ausgezeichnet, hat bisher 3 Romane geschrieben. Die Autorin spürt jetzt in Humboldthain der Gewalt des 20. Jahrhunderts nach und gräbt dabei wie eine Archäologin Schicht für Schicht um und aus. Und dabei fließen Zeiten und Orte ineinander und die Erzählungen und Wahrnehmungen von 4 verschiedenen Erzählstimmen und Perspektiven. Und irgendwann fragt man sich, oder immer wieder fragt man sich, wie verlässlich ist Erinnerung und was ist eigentlich Fiktion und was ist Fakt? Und immer wieder führt dann die Geschichte zurück in die Flakturmruine im Humboldthain, in diesen Weltkriegsbunker.
Apropos, kann man da eigentlich einfach so rein?
Nee, da kann man nicht einfach so rein. Das wäre ziemlich gefährlich. Das ist ja eine Ruine. Der Bunker wurde gesprengt nach dem Krieg von den Alliierten und übrig geblieben ist eben nur die Nordseite, also nur dieser eine Turm. Der muss regelmäßig kontrolliert und gesichert werden. Und der Verein Berliner Unterwelten hat Teile dieser Ruine eben wieder begehbar gemacht und bietet Führungen an. Wir sind mit einem Guide in die Ruine hinabgestiegen. Man klettert nämlich erst oben hoch auf den Trümmerberg und steigt dann von oben in den Bunker, also in den Turm hinab. Also wir haben da eine kleine Privatführung bekommen.
Okay, los geht's. Wir machen jetzt auch eine kleine Führung. Nadine und Inka Parei nehmen uns mit in die Flakturmruine im Humboldthain in Berlin.
Wir stehen jetzt hier oben am Flakturm und wir haben uns einen kundigen Sachverständigen hier an unsere Seite geholt, Jürgen Wedemeyer. Er wird uns gleich hier ein bisschen durch den Bunker führen. Inka, du hast ja recherchiert für deinen Roman ziemlich viel und ziemlich lange und warst hier auch schon drin in dem Bunker und hast eine Führung mitgemacht. Wann war denn das? Wie lange ist das her?
Also das war im letzten Jahrzehnt noch. Und ich war auch mehrmals hier tatsächlich. Das heißt, ich habe mal eine Führung mir geben lassen, so als Rechercheanlass. Und ich habe aber auch dann mehrere reguläre Führungen noch mitgemacht und mir die verschiedensten Geschichten angehört, zum Teil von Leuten, die das hier ehrenamtlich machen und dann auch irgendwie privat eine Verbindung dazu haben, einige jedenfalls. Und das war auch wichtig, also weil durch einen Rundgang lernt man das Terrain nicht so genau kennen, dass man darüber schreiben kann. Man muss dann schon schauen, wo ist welche Treppe und wie groß ist das. Und man muss so wenigstens so ein Halbwissen, das ist eigentlich fast das Beste, haben für so einen Ort, um den dann einzubeziehen in eine Geschichte.
Hast du viele Fotos gemacht? Arbeitest du so, dass du Räume, Orte auch fotografierst, um sie dann hinterher richtig gut beschreiben zu können?
Also das Fotografieren war hier tatsächlich nicht erlaubt. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Ich finde das nicht so schlimm, weil das ist eine gewisse Herausforderung, dann einfach aufzuschreiben, die Sachen auch mehrmals reinzugehen und nicht sich an Fotos so festzuhalten. Aber es war auch tatsächlich meine Möglichkeit, hier reinzugehen. Die war ein bisschen darauf beschränkt, mir Notizen zu machen. Das hatte also durchaus auch so was Geheimnisvolles.
Jürgen Wedemeyer, ja, wie ist denn das heute mit den Fotos? Dürfen wir Fotos machen?
Ja, ich bin ja seit einigen Jahren in Vorstandsfunktion und Gründungsmitglied von Berliner Unterwelten. Mit dem Fotografieren, Sie werden es selber feststellen, wenn man in dem Bauwerk innen drin ist, sollte man einfach auf die Umgebung Acht geben. Und wenn die Leute nur fotografieren, es geht teilweise bis zu 25 Meter in die Tiefe. Ich will es mal nett ausdrücken, wenn sie da runterfallen, ist es ihrer Gesundheit etwas abträglich.
Diese Erfahrung hinabzustürzen innerhalb dieses Bunkers macht ja dein Protagonist Inka in dem Buch und er ist dann eingeschlossen und kann sich nicht orientieren, weiß nicht so richtig, was da gerade mit ihm passiert. Aber da reden wir dann später nochmal drüber. Ich würde vorschlagen, erstmal betreten wir diesen geheimnisvollen Ort. Und zwar, was ist das hier für eine Tür?
Wir haben also hier zwei Sicherheitstüren eingebaut. Das wird auch regelmäßig abends kontrolliert, weil der Bezirk oder das Gartenbauamt hat hier ja eine Aufsichtspflicht für das Bauwerk. Und das wäre natürlich sehr gefährlich, wenn da innen drin jemand rumläuft. Und um den Roman zu ergänzen, tatsächlich ist ja 83 mal ein 36-jähriger Student hier drüben auf Turm 2 in die Tiefe gestürzt. Und der hat das also nicht überlebt. Ja. Insofern können die Zuhörer jetzt mal hören, wie ich die Tür aufschließe. So, wir haben es geschafft. Und Sie dürfen hier reingehen, wenn Sie möchten.
Super, danke. Also wir treten hier durch eine Gittertür.
Wichtig für uns ist es hier, dass man also einen Helm trägt.
Ist dieser Eingang der originale Eingang auch gewesen?
Tatsächlich ja. Hier sind die jungen Flakhelfer hier rein gegangen oder gerannt, ja. Also man kann es sich relativ einfach vorstellen als eine Burg. Wir sind also hier in Turm 2 und wir haben ja schon die dicken Außenwände mit 2 Meter bewundert. Die Stahlbetondecke ist hier 3,80 Meter. Und darauf ist also ein Zwillingsflakgeschütz gestanden und hat sozusagen die feindlichen Flugzeuge dann bekämpft. Wir werden jetzt diese Wendeltreppe nach unten gehen. Da hätte ich eine kleine Bitte an Sie. Bitte auf der linken Seite entlang zu laufen, nicht rechts, weil es geht hier nämlich knapp 25 Meter in die Tiefe. Wenn wir unten in der vierten Etage sind, dann können wir auf der Brücke mal stehen bleiben und dann können Sie auch mal runterschauen.
Okay, na dann. wird schon deutlich kälter. Wir stehen hier auf einem Gitter und können wirklich direkt unter uns in die Tiefe blicken. Es wird einem schon ein bisschen mulmig, ne? Und da unten ist ein riesiges Loch. So Stein, Lehm, irgendwelche Stahlstrippen ragen da aus den Wänden und aus dem Boden heraus.
Also was wir hier in dem Turm sehen, ist also die Spiraltreppe, die hier nach unten führt. Und man hat aufgrund der Demilitarisierung diesen Flakturm 1948 gesprengt. Es sollte ja nie wieder Krieg von deutschem Boden entsprechend ausgehen. Und die weiteren Etagen, die hier nach unten gehen, sind durch die Sprengung zerstört. Also das, was Sie unten sehen, das sind also die Trümmer und die Reste von dieser Treppe. Erdgeschoss war rein militärischer Bereich und dann erster und zweiter Stock war für die Zivilisten hier gewesen, die Schutz gesucht haben. Dritte Etage war dann die Reichsforschungsanstalt mit dem Lazarett und vierte Etage waren dann die Mannschaftsräume der jungen Luftwaffenhelfer. Fünfte Etage war, was Sie vorhin gehört haben, wo ich die Türe aufgeschlossen habe, das ist die fünfte Etage. Und die sechste Etage ist dann oben die Plattform, auf der die schweren Geschütze dann standen, also sechs Etagen.
Inka, wie ist das für dich jetzt hier zu stehen? Du warst ja schon mal hier, beeindruckt dich das noch?
Ja, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich mag das aber auch gerade sehr, weil ich jetzt länger nicht mehr da war, während des hauptsächlichen Schreibens gar nicht. Und jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, ich betrete gleichzeitig auch den Ort des Romans. Das kann ich gar nicht so ganz auseinanderhalten. Und zu dem, was jetzt gerade so gesagt wurde, fallen mir dann immer noch so ein, zwei Sachen ein. Also zum Beispiel, dass ich auch mal erfahren habe, dass es hier so ein Computerprogramm gibt, mit dem ständig dieser rutschende, das sieht man da noch weiter hinten dann, also das Gebäude ist ja hinten abgerutscht und da ist ja nichts mehr, nur noch der Schutt. Und um jetzt dieses labile, fragile Ding hier, was also einerseits eben aus Beton ist oder aus Stahlbeton und gleichzeitig aber immer auch sich verbiegen kann und so kontrolliert und beobachtet werden muss. Das war zum Beispiel ein Bild, was mich länger dann beschäftigt hat. Und noch eine andere Sache, die mir eingefallen ist, ist, wenn man hier halt so guckt, dann sieht das ja so grau aus, so feucht, so zerstört. Und das ist alles das, was wir dann auch gerne mit dem Thema so verbinden. In Wirklichkeit war das ja aber so, dass diese Räume eingerichtet waren, dass die zum Teil, also Vorhänge, Betten, irgendwie Bequemlichkeiten für die Leute, die hier unterkamen und dass das dadurch so eine ganz komische Hybridfunktion auch hatte. Und man eigentlich das Gefühl hatte, hier wird sich so an einem Unort so gemütlich gemacht und das ist wie so eine Fiktion von eigentlich Räumen, die hier für die Leute errichtet wurden in einer eben völlig schrägen und komischen Situation, in der sie sich dann hier aufgehalten haben.
Ja, ich würde einfach sagen, wir gehen noch eine Etage tiefer und Sie dürfen mir folgen.
Man merkt es an diesem Geländer, ne, dass es doch feucht ist.
Feucht und glitschig?
Ja, feucht und glitschig.
Hier weiter unten doch.
Ja, feucht und
feuchter und kälter.
Ja, wir haben vor ein paar Jahren mal ein künstlerisches Modell einer Bombe bekommen. Und da kann man auch mal sehen oder auch hören, wie dickwandig das Ganze ist.
Das ist jetzt der Nachbau einer Bombe, oder?
Nee, das hat hier ein Künstler gefunden und die haben wir dann bekommen.
Fragment einer britischen Bombe steht da aus dem Zweiten Weltkrieg.
Genau.
Das Gebäude ist ja dann auch relativ schnell hochgezogen worden, als man dann meinte, man bräuchte solche Bunker. Ne? Da waren auch sehr viele Zwangsarbeiter im Spiel. Es gibt hier schräg gegenüber in der Brunnenstraße, gab es lange noch Reste von einem Lager auch. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu dem Gebäude. Das ist alles sehr hektisch und dilettantisch abgelaufen und vor allen Dingen unter Zwang und Sklaverei auch.
Es ist tatsächlich so, gebaut worden ist es innerhalb von 6 Monaten, hat man dieses Gebäude hier hochgezogen. Also das ist eine enorme Baugeschwindigkeit. Und man hat entgegen der Haager Landkriegsordnung bereits schon russische Kriegsgefangene hier eingesetzt. belgische, französische Zwangsarbeiter. Also es lässt sich schon anhand der Listen nachweisen. Und Sie haben auch recht, wir haben hier gerade am Gesundbrunnen haben wir auch ein Lager für italienische Militärinternierte ab 1943. Was ich jetzt nicht unerwähnt lassen möchte, ist auch, dass AEG hier im Süden vom Humboldthain ansässig ist. Das war also die zweitgrößte Rüstungsschmiede nach Krupp gewesen. Und dadurch hat man natürlich während des Krieges auch sehr viele Zwangsarbeiter und auch Frauen, muss man auch dazu sagen, hier eingesetzt.
Ja, und all diese Lager, wo die Leute untergebracht waren, auch überall auf die Stadt verteilt, die hat man ja jahrzehntelang auch überhaupt nicht beachtet. Also man hatte so bestimmte Punkte, die hat man angeschaut, aber überall, nicht in jeder Straße, aber so in jeder dritten, vierten Straße gab es Zwangsarbeit, in jeder Werkstatt, in vielen Läden. Und das war für mich auch nochmal so eine Initialzündung, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Also, dass das eigentlich nie zu mir durchgedrungen ist in Erzählungen von Älteren, dass zumindest ja das wirklich Alltag von jedem gewesen ist. Diese Leute hat man jeden Tag gesehen.
Ja, wir gehen einfach mal in den nächsten Raum rein, damit Sie auch mal diese Wirkung erleben und sowas, ja.
Klaustrophobisches Gefühl, ne? Wenn die Decke Schatten hier so durchhängt.
Total.
Also und diese Gebilde, diese spinnenartigen, verrosteten Metallgewebe nicht so aussehen, als ob sie noch was halten können.
Nee, überhaupt nicht.
Sie schauen jetzt in südliche Richtung und wir stehen ja hier in der dritten Etage. Turm 1 und Turm 4 südlich sind gesprengt worden und dadurch ist dieser ganze Flakturm wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Also diese runden Wände, die man hier hinten im Hintergrund sieht, das ist also eine 2 Meter dicke Stahlbetondecke. Darauf liegt die Decke aus dem 4. Stock 2 Meter, darauf liegt die Decke aus dem 5. Stock 2 Meter und darauf liegt dann 3,80 Meter Abschlussdecke vom 6. Stock und darauf tausende Tonnen von Schutt. Aber Sie müssen keine Angst haben, auch die Zuhörer nicht. Wir haben alle einen Helm auf, da also, kann uns nichts passieren.
Moment mal, aber dieser kleine Plastikhelm, was Sie gerade erzählt haben, 1000 Tonnen davon, da wird mir jetzt doch ein bisschen klaustrophobisch zumute.
Ja, genau.
Was uns bei dieser Führung auch sehr wichtig ist, dass man natürlich auch die Schutzsuchenden ganz speziell beleuchtet und hervorhebt. Und man kann also auf den Fotos erkennen, ab 1943, dass eine gewisse Disziplin da ist, wie die Leute hier in den Flakturm reingekommen sind. Also vom Sirenenbeginn bis zum Vollalarm, bis die Flugzeuge hier waren, hatte man gerade 20 Minuten. Ja, auf der anderen Seite haben wir also Fotos von den jungen Soldaten hier. Ja, und auf dem Foto sieht man dann auch, wie jung die Soldaten sind.
Ich finde ja, also wenn ich jetzt hier so stehe und mir diese Fotos angucke und gleichzeitig hier an diesem historischen Ort bin, ich finde, das ist ein komisches Gefühl, ne? Weil man ja auch davon ausgehen muss, dass die meisten auf diesen Bildern ja auch nicht überlebt haben, nicht mehr leben. Also das spricht da gerade irgendwie zu mir. Und auch überhaupt an so einem Ort zu sein, erinnert einen ja auch schon gerade an die ganzen Kriegssituationen, die wir gerade real wieder erleben. Also der Krieg Russlands gegen die Ukraine und so weiter. Und hier hat man nun so, ja, steht man nun an so einem Zeugnis, wo Kriegshandlungen stattfanden. Das ist ein komisches Gefühl, finde ich.
Ja, ne? Absolut. Also tatsächlich hat der Roman auch eine längere Geschichte. Ich habe ja schon in den 10er Jahren mit dem Thema angefangen, also mich auch mit dem Ort hier beschäftigt und den anderen Orten, die in der Geschichte vorkommen. Aber ich hatte Mühe, das zu Ende zu bringen und hatte eigentlich in diesem Jahrzehnt immer das Gefühl, das ist jetzt schon so weit weg. Und so eine komische Lähmung hatte mich befallen. Dann kam die Corona-Zeit, das fand ich auch sehr schwierig, weil man plötzlich länger nicht mehr wusste, welche Themen sind noch unsere Themen, was wird noch wichtig sein, eine sehr spezielle Zeit. Und als dann der Ukraine-Krieg losging, war das wirklich so ein schockartiges Aufwachen, auch immer mit dem bewusst sein, dass der ja eine Vorgeschichte hatte, 2014, die wir wie vieles andere in diesem Jahrzehnt, in das wir irgendwie eingelullt waren, so empfinde ich das jetzt im Nachhinein, auch viel zu wenig wahrgenommen haben, uns viel zu wenig damit auseinandergesetzt haben. Und auch sowas wie Militär war ja immer so ein bisschen so, oh, damit beschäftigt man sich jetzt nicht so. Das hat sich jetzt auch wieder gewandelt und man muss trotzdem auch wieder aufpassen, wie man sich jetzt wirklich genau dazu verhält und das eben einfach immer wieder so überprüfen. Und in diesem Schock gab es dann aber für mich wieder auch so eine Dringlichkeit, das Thema jetzt zu Ende zu bringen und auch in dem Bewusstsein, das ist einfach, ja, also das ist nach wie vor ein wichtiges, wichtiges Thema, wie zum Beispiel auch Kinder. Die Geschichte, die ich geschrieben habe, handelt also sehr viel davon, wie Werdinger Kinder, was die dann später für Lebensläufe haben, die mit diesem Terrain hier sehr verbunden waren, wie das in die nächste Generation so reingewirkt hat und in die übernächste.
Es wurde halt über vieles geschwiegen und wie dann aber auch diese Geschichten, diese persönlichen Geschichten und dieser Umgang damit, diese vielleicht auch weitergegebenen Traumata, sich überlagern mit den Gebäuden, mit der Architektur, mit den Spuren, die wir ja noch in der Landschaft und in der Stadt immer noch haben und sehen, wie zum Beispiel hier diesen Flakturm. Ja? Mhm. Also das ist schon irre, wie viel da noch eingeschrieben ist in unsere Landschaften eigentlich.
Mhm, genau, ja. Ja. Und die Hauptfigur Bruno in dem Roman kehrt hierher zurück in diesem Park, ist eigentlich Berliner, hat aber die Stadt irgendwann verlassen, weil die Familie zerbrochen ist. Und das war für mich eben auch so ein sich beschäftigen mit, ja, mit den Männerfiguren meiner Generation, mit Labilitäten, ja, die auch mit Vorbildern oder eben Anti-Vorbildern zu tun haben, dass da manchmal kein Boden unter den Füßen war, was direkt mit dieser Kindheit zusammenhängt, die damals die Kinder hier häufig einfach auch alleine gestemmt haben. Also man sagt ja immer so schön, man hat viel draußen gespielt und in Wirklichkeit waren aber die Stuben auch einfach nicht so gemütlich, weil da war einfach in den Familien noch stickige Luft und diese enorme Selbstständigkeit, die man natürlich auch bewundern kann, die hat dann in der nächsten Generation auch dann manchmal zu so einem Überbeschützen geführt. In meiner Geschichte zieht sich das dann eben durch in die nächste Generation und Brunos Sohn hat dann eben auch so ein unwirkliches Lebensgefühl. Also der Vater verschwindet, der täuscht seine Frau, hat lauter Affären, erzählt seinem Sohn auch alle möglichen Unwahrheiten und er muss dann so gucken, wo ist eigentlich mein Boden unter den Füßen und was waren denn diese mehrere Jahre heiles Familienleben, wo meine Eltern alles ganz anders machen wollten und wo stehe ich denn jetzt eigentlich?
Es gibt ganz viele Erzählungen, wo dann überhaupt gar nicht klar ist, stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Und auch bei Julius ist man sich nicht sicher, ne? Und er sich selber ja auch nicht. Ist das jetzt Realität, wie ich das wahrnehme, oder eben nicht? Ist das nur eine Erzählung? Erinnere ich die Vergangenheit richtig oder falsch? Also alles verschwimmt und wird so rutschig. Ne?
Ja, ich habe auch viel über Fiktion nachgedacht, was das eigentlich ist. Also etwas erfinden, das hat ja so eine Doppelbedeutung. Also etwas erfinden und zum Beispiel, wie ich das jetzt gemacht habe, eine Hauptfigur in so eine Situation bringen, liegt da im Bunker, irgendwie kommt nicht mehr raus und muss jetzt nachdenken, was kann ich tun, wo bin ich und was war mein Leben? Also das ist so die eine Sache, dass man Situationen eben auch ja als Autor dann stellt und guckt, was kann da passieren. Aber eben auch die Irrealität von Fiktion, dass man einfach sich in Lügengebäude flüchtet, Ausweiche sucht und einfach nicht sagen kann, was ist. Das ist ein großes Motiv, ja, in der Geschichte.
Sie haben mir gerade ein wunderbares Stichwort gegeben für den nächsten Punkt.
Dann gehen wir weiter.
Das können Sie nämlich hier mal ausprobieren. Sie müssen ruhig mal hier stehen bleiben kurz.
Jetzt bin ich gespannt. Was kommt jetzt? Oh, jetzt hat er gerade das Licht ausgemacht. Wir stehen im kompletten Dunkel.
Versuchen wir unseren Gästen mal klarzumachen, wenn man also gar keine Beleuchtung hier entsprechend drin hat. Und das ist genau das, was Sie als Autorin sehr schön beschreiben. Ja, wohin geht's? In welcher Etage ist man jetzt? Ist jetzt vor mir direkt ein Loch? Kann ich an der Wand entlang gehen? Bricht es ab? Was ist dahinter? Falle ich in irgendwelche Eisenstäbe hinein? Also alleine die Fantasie spielt einem da schon sehr, sehr viel vor.
Also, das haben Sie jetzt auch sehr schön erzählt. Also man war hier gerade ganz gebannt, während man so in der Dunkelheit ohne oben und unten sich an zwei Geländern festhält.
Genau, es war gerade ein ganz schöner Moment, weil als es dunkel war, man wirklich die Orientierung ziemlich schnell verloren hat. Ich wusste zum Beispiel auch nicht genau, wie weit stehen Sie eigentlich gerade weg von mir? Wie weit muss ich das Mikrofon jetzt eigentlich nach links schieben? Und habe mich dann auch so instinktiv am Geländer festgehalten.
Ich auch, ja. An zwei Geländern gleich. Wir sind hier an so einem schmalen Steg mit zwei Geländern.
Ja, schon interessant.
Ja, Sie können ruhig raufgehen, die Treppe.
Also das Gefühl des Romans haben wir jetzt tatsächlich gespürt, ne?
Gerade. Ja, finde ich auch schön nochmal im Nachhinein, weil ich das jetzt zum ersten Mal so hatte, hier komplett im Dunkeln zu stehen.
So, da wir hier noch im Flak-Bunker sind und viele Szenen genau dort spielen, würde ich vorschlagen, lies uns doch mal eine Stelle vor und nimm uns mal mit in den Flak-Bunker deines Romans, Humboldthain.
Das mache ich jetzt, ja. Ich muss mich auf den Grundriss konzentrieren, denkt Bruno. Vielleicht fällt mir dann auch wieder ein, was in den letzten Stunden passiert ist. Auf der dem Freien zugewandten Seite ragt der Bunker gerade auf. Die Mauern, die noch intakt sind und nach Nordwesten zeigen, bilden eine Fassade, hinter der sich Fußböden, Treppen und Schächte auftun, die nach ein paar Metern abbrechen. Wo der zerstörte Teil in den mit Trümmern aufgeschütteten Berg übergeht, ragen Armierungen ins Nichts und Wände, Türen und Säulen sind an verschiedenen Stellen in die Tiefe gestürzt, wo sie in Bergen von zermahlenem Stahlbeton versinken. Über allem wölbt sich, höhlenartig, die abgesackte Decke. Als er neulich das erste Mal hier drin war, hat er längere Zeit vor dieser Decke gestanden und sie betrachtet. Höhlen, war dabei sein Gedanke, sind die primitivste Form der Behausung. Wand und Decke sind noch nicht voneinander geschieden. Er hat es in dem Moment kaum fassen können, wie viele Jahre er an der Außenseite dieser Höhle arglos entlanggelaufen ist. Als junger Erwachsener und später zusammen mit Julius. Ich war schon einmal drin, denkt er, und bin später trotzdem, als wäre das nie passiert, immer wieder über diesen riesigen Hohlraum gelaufen. An vielen Nachmittagen sind Julius und ich, egal bei welchem Wetter, hochgegangen zur Aussichtsstelle auf den ehemaligen Türmen. Julius mochte es, von oben auf die Stadt zu blicken, auf kleine und größere Häuser, Kirchtürme und Bahnschienen. Wir haben beide oft lange dagestanden und ich habe jedes Mal an nichts gedacht, als an das, was ich gerade vor mir sah. Und ich bin mir sicher, bei ihm war es ebenso. Im Winter hatten wir manchmal eine Thermoskanne mit Tee dabei. Jeder von uns hat ein paar Schlucke genommen und danach haben wir einfach, ohne viel zu sagen, wieder in die Ferne geblickt.
Gut, dann führe ich Sie langsam mal wieder nach oben.
Ja. Total schief, diese schräg und schief, diese Treppe.
Mittlerweile ist die abgesackt, weil wenn ich, es ist jetzt schon, glaube ich, das ist eben schon einige Jahre her, dass ich das erste Mal war und am Anfang war das nur so eine Idee. Und das ist jetzt richtig stimmt, ne? Das hat sich jetzt vertieft. Und man taumelt ja richtig.
Das ist richtig komisch. Ja, es wird ein bisschen schwindelig, wenn man hier hochgeht, weil die wirklich ganz schräg ist.
Warm ist es doch hier
draußen. Oh, herrlich. Die Sonne scheint, das hat man völlig vergessen da drin. Mir war so ein bisschen, also die Luft ist auf Dauer ein bisschen komisch.
Ja, es
schleicht
sich halt so ein, ne?
Also ich
habe fast, denkt man noch so, ach, geht voll, aber wenn man dann eben länger sich da aufhält, dann geht das so ein bisschen an den Körper und ans Gemüt, absolut.
Mir ist fast ein bisschen schwindelig geworden und auch so ein bisschen wie so Kopfschmerzen, also nicht richtige Kopfschmerzen, aber wie so ein Druckgefühl. Ne?
Das ist auch eine Mischung einfach aus den Eindrücken, die man aufnimmt, der Luftfeuchtigkeit und den Schwindelmomenten.
Ja. Interessant.
Ja,
Herr Wedemeyer, vielen, vielen Dank für diese tolle Führung und die Einblicke.
Ja, tschüss. Danke, dass ich nochmal mit drin sein durfte.
So, ja, wollen wir uns noch kurz ein bisschen in die Sonne setzen?
Ja, vielleicht so, genau hier so.
Irgendwo. Ja, hier so.
Oder hier, ja.
Inka, jetzt sitzen wir hier. Wie geht's dir jetzt nach diesem Erlebnis, nachdem du nochmal im Bunker warst?
Ja, das war jetzt ganz schön, dass wir hier nochmal drin waren. Ich hätte das sonst vielleicht gar nicht gemacht und bin jetzt nochmal, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, also nochmal in den Romanort reingegangen. Die Orte verändern sich im Bewusstsein, wenn man was damit gemacht hat. Und natürlich ist es einfach schön, wieder in der Sonne zu sitzen. Man hat das Gefühl, ja, die Sachen, die man sieht und die Kühle und die Feuchtigkeit, die ergeben so eine spezielle Mischung, die so langsam in einen reinkriegt und wo man dann ganz froh ist, wieder den Himmel zu sehen.
Ich habe das Gefühl gehabt, die Luft, je länger man da drin war, ne, dass die Luft irgendwie dann einem zusetzt und vielleicht aber auch diese ganzen Gänge, die schiefen Treppen, die Abgründe, in die man da geguckt hat.
Ja, es ist ja auch ein Ort der Desorientierung. Völlig das Chaos eigentlich. Und man denkt auch darüber nach, was sind Räume normalerweise, in welchen Räumen fühlt man sich wohl, ist das überhaupt ein Raum? Der ist ja dimensionslos, der ist ja so ein merkwürdiges Nichts. Und wie ist das, wenn die Wände plötzlich auf dich zukommen? Und wenn einfach nichts mehr stimmt vom, ja, so vom Gefühl her, was ein Raum, der ja auch ein Schutz sein kann, so ausmacht. Man ist natürlich nicht wirklich gerne hier drin.
Es ist ja so, dass dieser Text, Humboldthain, dein Roman, schon sehr auch von Orten her geschrieben ist oder in Orten auch gedacht ist. Ne? Der Roman wandert ja durch verschiedenste Orte der Vergangenheit und der Gegenwart. Du besuchst ganz konkrete Orte in Berlin, aber auch in New York. Wie würdest du deine Art zu schreiben beschreiben? Also wie kommt das, dass du so sehr von den Orten her denkst?
Also zum einen mag ich das sehr, genau hinzugucken an bestimmten Stellen und so Schichten zu entdecken und einfach Dinge zu sehen, wo ich weiß, das muss ich jetzt eigentlich nur beschreiben, in Anführungszeichen. Und schon habe ich halt viel mehr als das, was ich sehe. Und dann sind es natürlich großstädtische Orte, in denen meine Geschichten spielen. Und da hat ja immer der Ort eine Vorgeschichte mit vielen Schichten. Der verändert sich ja auch viel schneller. Also wenn man jetzt überlegt, ich wohne seit 87 in Berlin, also was da alles für Transformationen stattgefunden haben. Und die Dinge, die man auch von früher noch sieht. Und das lagert sich so übereinander. Und der Ort ist ja viel mehr als der Einzelne, der sich darin bewegt. Und man muss sich ja eigentlich dazu in Beziehung setzen. Und wenn man über diese Wechselwirkung nachdenkt, dann hat man oft auch schon viel erzählt über einen Charakter in der Geschichte.
Hast du persönlich irgendwie auch einen Bezug zum Humboldthain oder warum dieser Ort?
Ja, ich habe tatsächlich diesen Ort mit meinem Sohn sehr oft besucht, als er klein war, in jedem Alter. Und er gehörte so, ich habe selber am Rosenthaler Platz gewohnt, aber das waren halt so hier die Parks, die man dann aufgesucht hat. Und ich mochte den Wedding auch immer. Das ist die eine Sache, also dass dieser Ort mir vertraut ist. Ich den aber dann auch wieder ein bisschen unvertraut machen musste oder wollte. Und das andere ist, dass es eine Szene gibt, nämlich die, wo Bruno als 11-jähriger Junge oben auf der Brücke ist und diese Steinbrocken runterwirft. Und diesen Text, den habe ich schon vor mehr als 15 Jahren irgendwann mal als kurze Szene einfach geschrieben und dann immer wieder darüber nachgedacht, von was das jetzt die Geschichte ist und wie das Leben von ihm weitergeht.
Ich habe das Gefühl, du nimmst dir generell gern Zeit, um deine Romane zu schreiben. Also es liegen immer einige Jahre dazwischen. Mhm. Arbeitest du denn in der Zwischenzeit schon wieder an was Neuem jetzt?
Ja, das ist so, dass ich auch das Gefühl habe, dass sich aus Themen immer andere Themen ergeben. Und dann habe ich aber jetzt gemerkt, auch noch zusätzlich, und dann gibt es eben immer diesen Wunsch, wieder in eine andere Richtung zu gehen, dass ich mich viel mit Männerfiguren beschäftigt habe. Und jetzt langsam merke, okay, also das Thema ist jetzt für mich vielleicht erstmal auserzählt. Und mich interessieren jetzt mehr die weiblichen Figuren. Das ist jetzt eine Auseinandersetzung mit meiner Mutter, womit ich mich gerade beschäftige, die in den 40er Jahren geboren ist und jetzt seit einem Jahr nicht mehr lebt. Und ich anfange so auf dieses Leben zu gucken und zu schauen, was war denn das eigentlich für ein Frauenleben in diesen Jahrzehnten. Das ist so jetzt gerade der Anfang, der Anfangsfaden.
Du bist ja selber in Frankfurt am Main aufgewachsen, ne? Oder in der Nähe von Frankfurt am Main in Hessen und bist dann in den 80ern nach Berlin gezogen. Damals noch West-Berlin. Und das heißt, du lebst jetzt auch schon seit, jetzt muss ich rechnen können. Fast 40 Jahre, ja, kann es sein? Seit fast 40 Jahren in Berlin.
Genau. Das also, ist nicht. Ja, ich habe. Stelle ich hier und heute jetzt fest.
Also ich lebe jetzt auch schon länger in Berlin, als ich im Ruhrgebiet gelebt habe, wo ich aufgewachsen bin. Würdest du sagen, Berlin ist dein Zuhause? Du fühlst dich als Berlinerin oder hast du auch noch so ein Hessengefühl irgendwie in dir drin?
Also tatsächlich habe ich schon noch ein Hessengefühl in mir drin und der Schwerpunkt hat sich so über die Jahrzehnte allmählich verlagert. Am Anfang habe ich das noch sehr stark so empfunden, dass das nicht mein Zuhause sein kann, gerade das Berlin der 80er. Und ich wäre vielleicht bei einem anderen Geschichtsverlauf auch nicht unbedingt geblieben. Und es ist auch so, dass in den Romanen auch immer so eine Frankfurt-Achse mit drin ist. Also das ist schon bei mir so diese beiden Standbeine. Die sind mir wichtig, auch ein bisschen so zu verfolgen, wie die sich jetzt anfühlen im Vergleich zu früher.
Du hast gesagt, du wärst nicht geblieben unbedingt in West-Berlin, wenn es die Wende nicht gegeben hätte. Warum?
Ja, das damalige Berlin war ja schon ein ziemlicher Ausnahmezustand. Ich fand das damals wahnsinnig interessant. Und tatsächlich habe ich lange gebraucht, bis mir selbst klar war, dass ich hier ja auch Wurzeln habe. Das ist verrückt, aber mein Vater war Potsdamer. Meine Mutter ist eigentlich auch in Brandenburg geboren. Und das spielte aber ja in diesen Kindheitsjahrzehnten von mir, 60er, 70er, 80er Jahre, überhaupt keine Rolle mehr. Weil diese Orte, von denen mein Vater mir dann erzählt hat, die seine Kindheitsorte waren, da wollte er nicht mehr hin. Die waren ja auch schwer zugänglich. Dadurch war da immer so eine Doppelwelt in mir drin. Und dann wollte ich unbedingt nach Berlin, um wenigstens also diesem Gebiet, dieser Gegend nahe zu sein. Aber ich habe eben auch sehr schnell gemerkt, dass dieser komische Zustand der Stadt, so eine Art Ausnahmezustand zu sein, auf der einen Seite und dann gibt es so dieses Westdeutschland, was immer so ein bisschen piefig normal ist, auf der anderen, dass da eben auch irgendwas nicht dran stimmt.
Ist Humboldthain ein Berlin-Roman?
Also diese Frage ist natürlich, wenn das jetzt jemand anders sagt, dann sage ich immer, okay. Wenn ich selber gefragt werde, finde ich immer, dass dieser Begriff so unglaublich vielschichtig ist wie die Stadt selber. Sagen wir mal so, das könnte natürlich nirgendwo anders spielen. Und wenn man das jetzt als Definition nimmt, ist es sicher ein Berlin-Roman. Aber ein Berlin-Roman hieß ja oft, dass man ein bestimmtes Bild von der Stadt auch produziert. Der wurde auch manchmal so gefordert. Und das hat mich immer unglaublich genervt. Und tatsächlich ist dieser Humboldthain hier, der Wedding, das sind Orte, wo ich jetzt kürzlich erst wieder gemerkt habe, das kennt gar nicht jeder. Also das ist nicht Berlin-typisch. Aber natürlich, ohne Berlin würde das nicht gehen.
Jetzt bin ich gespannt, was du selber gerne liest. Denn wir haben ja auch in diesem Podcast, wir haben bei Orte und Worte immer auch Büchertipps. Und da bin ich jetzt gespannt, was für ein Buch du mitgebracht hast. Ich habe auch eins mitgebracht. Möchtest du anfangen?
Ja, ich fange an. Ich habe mitgebracht von David al-Bahari, Das Tierreich. Das ist, also dieser Autor, alle seine Romane, aber besonders auch dieser hat mich unglaublich beeindruckt. Und weil wir jetzt ja hier in einem ehemaligen Militärgebäude waren, fand ich, hat das sehr gut gepasst. Al-Bahari beschäftigt sich mit Ex-Jugoslawien, mit Serbien. Es ist eine Geschichte, die in den 60er, 70er Jahren anfängt, so mit Studentenprotesten damals und Repressionen und dann auch in Toronto endet, wo der Autor auch lange gelebt hat und wo die Hauptfigur dann ja, nach so einer Phase des Studentenprotestes plötzlich im Militär landet und mit einer klaustrophobischen Enge und einer unglaublichen Konsequenz und unerbittlich beschreibt er diese Männerwelt. Und gleichzeitig eben auch das Totalitäre. Was macht das mit Persönlichkeiten? Das Tierreich ist so eine Männerklique. Und da gibt es so eine ganz bedrohliche Hauptfigur, die den Ich-Erzähler dann ihr Leben lang verfolgt mit dem, was da damals passiert ist. Und das hat eine wahnsinnige sprachliche Dichte, ist unheimlich trocken und konzentriert. Und ja, also für mich wahnsinnig beeindruckend zu lesen, wie da eine Person fast zerrieben wird in diesem Militärsystem.
Ich habe auch einen Roman mitgebracht, weil ich dachte, der könnte eventuell ganz gut passen, aus anderen Gründen allerdings. Er hat nichts mit dem Militär zu tun, nichts mit Krieg zu tun. Das Buch heißt Trabant von Stefan Sommer. Es ist ein Debütroman. Stefan Sommer ist eigentlich ein Musikjournalist und auch DJ, wohnt in München. Und die Hauptfigur heißt Georg. Er ist gerade in Kroatien an der istrischen Küste, weil sein bester Freund da heiraten möchte. Es ist also der Vorabend. Am nächsten Tag soll die Hochzeit stattfinden. Und da bekommt er plötzlich eine SMS von seinem Vater und merkt, oh, die war gar nicht für mich bestimmt, sondern für irgendeine Lisa. Offenbar die Affäre des Vaters. Und mit dieser Lisa will sich der Vater eben, die will er am nächsten Morgen am Flughafen in München treffen. Und Georg ist natürlich geschockt, der fällt aus allen Wolken und möchte das nun verhindern. Bricht dann Hals über Kopf auf, quer durch Osteuropa wieder zurück irgendwie nach München, um seinen Vater aufzuhalten und das vermeintliche Familienglück zu retten. Und während dieser Fahrt gehen ihm ganz viele Gedanken durch den Kopf. Wir kriegen es mit Ängsten zu tun, mit Erinnerungen, also mit vielen Schichten, Bewusstseinsströmungen, Wahrnehmungen. Und natürlich stellt er sich irgendwann die Frage, stimmt das überhaupt so, wie ich das alles erinnere und wie ich das sehe? Ist diese Familie überhaupt so heil, wie ich das immer dachte? Diese Beziehung meiner Eltern? Diese verschiedenen Perspektiven und dieses Verschieben der Wahrnehmungen hat mich dann ein bisschen auch an das erinnert, was du in deinem Roman beschreibst. Und deswegen dachte ich, das passt ganz gut. Also der hat ein bisschen mehr als 200 Seiten und den Roman liest man einfach gerne, weil er wirklich rasant geschrieben ist, so einen wirklich mitnimmt auf so einen Roadtrip, der gleichzeitig aber auch so ein Bewusstseinstrip ist. Das hat mich sehr überzeugt. Also ein Debüt im Otto Müller Verlag erschienen, Trabant von Stefan Sommer.
Ja, toll, danke dir. Da bin ich gespannt und tatsächlich das Thema interessiert mich, merke ich schon gleich.
Das war schön mit dir, hier in diesen Bunker zu steigen. Wir sitzen jetzt hier draußen in der Sonne vor dem Bunker, der ja über und über mit Graffiti bemalt ist. Oben gibt es eine Aussichtsplattform und hier unter uns eine Kletterwand. Ja, man hat einen wirklich schönen Blick über Berlin.
Ja, es lohnt sich auch so, jenseits des Bunkers hier einfach mal hochzugehen und über die Stadt nach Norden zu schauen. Absolut.
Vielen Dank.
Dir auch.
Nadine war mit Inka Parei im Weltkriegsbunker im Berliner Humboldthain. Mir war ja vieles von der Geschichte des Ortes nicht so klar vorher.
Ja, mir auch nicht, obwohl ich schon oft im Humboldthain war. Ne? Der ist nicht so weit weg von meiner Wohnung. Aber der Bunker, der sticht jetzt auch nicht so ins Auge. Der ist grün bewachsen, ein Hügel, ein Ausflugsziel mit Aussichtsplattform. Und was darunter liegt, ist eben nicht sofort zu erkennen. Und für mich ist das auch so ein Symbol, ne? Für die Verdrängung, für den Umgang mit der Vergangenheit, mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen. Und interessant war für mich aber wirklich die Erfahrung, dass dieser Bunkerbesuch noch lange ganz krass körperlich nachgewirkt hat bei mir. Als ich da rauskam, war mir echt, mir war total schwindelig. Mir war sogar ein bisschen schlecht. Also ganz, ganz merkwürdig, so schwankend kam ich da wieder raus. Und das ist auch so, diese Ruine raubt einem wirklich so ein bisschen die Orientierung, wenn man da drin ist. Ne? Man schraubt sich da so Treppen runter, schaut in die Tiefe, läuft über Abgründe, hat dann das Gefühl, dass die Wände irgendwie auf einen zukommen. Und dazu drückt auch noch diese schwere Geschichte des Ortes zusätzlich. Also ja, war eine interessante Erfahrung und der Roman Humboldthain, der war wirklich ganz zum Anfassen lebendig in diesem Moment. Wir haben wirklich den Roman betreten.
Humboldthain, muss man schwindelfrei sein, um diesen Roman zu lesen?
Es ist auf jeden Fall gut, wenn du ein paar erzählerische Wolten magst und wenn das Hin- und Herspringen in der Zeit und in den Erzählperspektiven auch dein Ding ist und wenn du dich auch mal im Dunkeln zurechtfinden kannst und ein paar Rätsel magst, die sich aber dann auch alle auflösen. Und der Roman, der ist auch ja, die Geschichte einer zerrissenen Familie. Ne? Und wenn du an den Schichten der Geschichte in Berlin interessiert bist, dann würde ich ihn dir sowieso ans Herz legen.
Klingt so, als ob du mir gerade eine Buchempfehlung geben würdest.
Ich wusste es.
Wenn ihr euch das Buch auch besorgen wollt, Humboldthain ist im Schöffling Verlag erschienen, hat 308 Seiten, kostet 26 Euro.
Und einen Podcast-Tipp habe ich auch noch für euch. Familiengeheimnisse, sag Sag mir, wer ich bin, heißt der. Ein neuer Podcast mit der Journalistin Tembi Wolf, die ins Gespräch kommt mit Menschen, die ihr ihre Geschichten erzählen, ihre persönlichen, biografische Geschichten, Leerstellen und Brüche. Darum geht's und wie man ihnen auf die Spur kommt. Jede Woche gibt's eine neue Folge.
Die gibt's auch von uns, von Orte und Worte. Die findet ihr wie immer in der ARD-Audiothek. Und ich sag mal Tschüss für heute. Ich bin Stefan Oschwald.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.